Folge wird Ihnen präsentiert von der Rotbart Berufsberatung, wenn Sie schon immer mal ein Schwan sein wollten.
Mein Zähler für 44 ist, glaube ich, jetzt bei 1.
Warum sollen wir die Leute im Ungewissen haben, ob sie ihn wirklich liebt?
Ich kenne das doch alles. Ich habe das alles schon 1000 Mal gesehen eben.
Das ist eine Szene, die hat mich auch ein bisschen überrascht, wie die da plötzlich so...
Ja.
Wow, 1944, hallo.
Wir haben Barbara Stanwyck engagiert und bekommen haben wir George Washington.
Da war ich kurz vorm wieder ausmachen, so, ach.
Da kann ich mir Billy Wilder richtig vorstellen, wie er sich so heimlich hinter seiner Kamera einkichert, wenn er sowas macht. Dunkelheit und Schatten.
Da machen wir einen großen Haken dran mit Schatten. Hier, die sind richtig böse.
Ein paar Szenen, die mich einfach so begeistert haben, über die ich einfach schwärmen wollte. Eben auch so eine Homoerotik drinne steckt. Ich glaube, der hat einfach eine diebische Freude, solche Symboliken da reinzubauen, um der Zensurbehörde eins auszuwischen. Alfred Hitchcock schickt ihm daraufhin ein Telegramm, als er den Film gesehen hatte. Seit Double Indemnity sind die zwei wichtigsten Worte Hollywoods Billy Wilder. Hallo, hier spricht Daniel. Wir gehen auf Ende April langsam zu. Es sieht man auch dahingehend, dass es 9 Uhr hier jetzt schon ist, aber trotzdem noch nicht dunkel. Also es dämmert gerade. Das heißt, die Nächte werden länger, die Tage werden frühlingshafter. Ich war jetzt schon mal ohne Jacke draußen auf dem Spielplatz und es roch auch schon nach Frühling. Es ist doch genau das richtige Wetter, um über Tod, Verderben, Gier und was nicht noch alles zu sprechen. Und das mache ich mit niemandem anderen als einem ganz, ganz tollen Gast, mit dem ich mich durch diese schwarze Serie hindurch bewege. Und da frage ich natürlich, hallo du da drüben, wer bist denn du?
Hallo, ich bin der Stefan.
Hallo Stefan. Ich frage natürlich auch weiter, auch wenn die Leute es mittlerweile wissen sollten, aber vielleicht ist da draußen so hinten in der letzten Reihe noch jemand, der oder die gerade ganz neu reingekommen ist und dich noch nicht kennt. Woher aus diesem schönen Internet könnte man dich denn kennen?
Zum Beispiel von meinem Film oder unserem Filmpodcast, dem Sneakpot, wo wir jetzt seit bald 14 Jahren regelmäßig früher Überraschungsfilme und jetzt einfach Filme, die uns vor die Flinte laufen, besprechen und vielleicht auch ein bisschen über unser Leben reden. Oder von den zwei Papas, wo ich mit dem lieben Chris zusammen über das Papa-Sein und Papa-Werden rede. Oder früher in der Vergangenheit mal über den Cocktail-Podcast, wo wir natürlich über Drinks reden müssen.
Sehr schön. Ich habe so, also eigentlich reden wir heute über einen Film, aber ich habe so ein ganz bisschen Vorgeplänkel. Und zwar einerseits hatten wir angekündigt, dass wir als nächstes nach dem Film heute über den Film Die Blaue Dahlia sprechen. Da haben wir dann aber herausgefunden, dass der sehr schwer zu bekommen ist, weswegen wir den auslassen und als nächstes dann gleich Sunset Boulevard besprechen werden. Das wird dann quasi hier das Billy Wilder Double Feature in den nächsten Wochen, wenn die Sachen rauskommen. Und dann habe ich einen Kommentar bekommen, der sich explizit an dich richtet, Stefan. Das ist nämlich unser Vorgeplänkel, unsere Open-Mic-Folge ist wenige Tage vor dieser Aufnahme rausgekommen. Und da antwortete hier unser lieber Hörer Kellerkind: Ich bin gerade bei der Bucketlist angekommen. Nur als Empfehlung an Stefan. Falls er nach Japan reisen sollte, sollte er sich nicht nur Tokio anschauen. Osaka ist auch eine unfassbar große Stadt, hat aber mehr Charme. Und wenn er denn schon mal in Osaka ist, kann er gleich einen Abstecher nach Kyoto machen. Man muss auch nicht unbedingt Japanisch können, um in Japan nicht zu sterben. Englisch geht auch voll klar. Das wichtigste japanische Wort für einen Nicht-Japaner ist Sumimasen, was so viel wie Entschuldigung bedeutet. Das braucht man sehr häufig als Ausländer. Und erste Klasse fliegen ist geil. Habe ich testen dürfen von Tokio nach Amsterdam. Ein Traum.
Oh geil. Ich bin schwer neidisch. Ja, cool. Danke für die Hinweise.
Ja, ein schöner Kommentar. Sehr
cool. Ja, super.
So, das war unser Vorgeplänkel. Jetzt geht's ans Eingemachte. Und das beginnt natürlich immer damit, dass ich uns im Jahr verorte. Wir befinden uns im Jahr 1944. Es sind düstere Zeiten. Der Zweite Weltkrieg tobt. Im Januar landen alliierten Truppen in Italien. Im Deutschen Reich werden die Postleitzahlen eingeführt. Die Rote Armee befreit die von der Wehrmacht eingekesselte Stadt Leningrad. Im März beginnt die Frühjahrsoffensive der Roten Armee. Das ist der Auftakt für den Rückzug der deutschen Verbände aus der Ukraine. Bei der Bombardierung Frankfurts brennt die Paulskirche aus. Im Mai erobert die Rote Armee die Krim zurück. In Auschwitz-Birkenau erheben sich Sinti und Roma zu einem Aufstand. Beim Massaker von Distomo löscht die SS in Griechenland ein ganzes Dorf aus. Circa 1800 Zivilisten werden ermordet. Im Juni wird Rom befreit. Die Alliierten landen am D-Day in der Normandie. Im Juli befreit die Rote Armee Minsk und nimmt 100.000 deutsche Soldaten gefangen. Das Stauffenberg-Attentat auf Hitler scheitert. Im August erobert die Rote Armee in wenigen Tagen Rumänien. Die Alliierten landen in Cannes, Paris wird befreit, ebenso Marseille. Im September muss sich die Wehrmacht aus Griechenland zurückziehen. Am dollen Dienstag kommt es in den Niederlanden in Erwartung auf die Befreiung durch die Alliierten zu einem Generalstreik. Landesweit geht die Zivilbevölkerung auf die Straßen und die Deutschen sehen sich gezwungen, das aus dem Land abzuziehen. Im Oktober nimmt die Rote Armee Belgrad ein, der Warschauer Aufstand scheitert, im jüdischen Teil des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau kommt es zu einem Aufstand, die Alliierten erobern die Philippinen von Japan, Aachen wird von den Alliierten erobert, Hitler ordnet die Aufstellung des Volkssturmes an, Jugendliche und Senioren werden zum Wehrdienst herangezogen, im November wird Albanien befreit, Roosevelt wird für seine vierte Amtszeit gewählt, die Republik Irland gründet sich, die Erstausgabe von Le Monde erscheint. Oswald Theodore Avery weist nach, dass die DNA und nicht Proteine Träger der genetischen Informationen ist. Otto Hahn gewinnt den Nobelpreis für Chemie, das Rote Kreuz den Friedensnobelpreis. Antoine de Saint-Exupéry stirbt bei einem Aufklärungsflug. Ferner sterben Edward Munch, Piet Mondrian und Wassily Kandinsky. Geboren werden Jimmy Page, Rutger Hauer, Uschi Glas, George Lucas, Geraldine Chaplin, Michael Douglas und Danny DeVito. Die Dialektik der Aufklärung von Adorno und Horkheimer erscheint. On the Town, das erste Musical von Leonard Bernstein, erscheint. Der Durchhaltefilm Die Feuerzangenbowle erscheint in Deutschland. Casablanca erhält den Oscar für den besten Film. Die Golden Globes werden erstmals verliehen. Und der meistgesehene Film des Jahres ist laut Letterboxd der Film, über den wir heute sprechen. Und Stefan, da stellt sich natürlich mir wieder auch die Frage, ist es denn auch der beste Film des Jahres 1944? Und wahrscheinlich wirst du wieder beim letzten Mal antworten, dass das schwer zu sagen ist, weil wir beide wahrscheinlich nicht genug Filme aus dem Jahr 1944 gesehen haben. Aber mal so allgemein, wie hat er dir denn gefallen?
Also mein Zähler für 44 ist, glaube ich, jetzt bei 1. Hast du schon gesagt, wie der Film heißt? Oder
nee, stimmt mir das gar einfach nicht. Voraus? Die Leute werden es beim Runterladen gesehen haben, aber sag mal, wie der Film heißt.
Frau ohne Gewissen heißt er auf Deutsch.
Genau, aber der Titel, den Deutschen, den hasse ich ja wie die Pest, weil er spoilert halt den Film. Es ist so, warum sollen wir die Leute im Ungewissen haben, ob sie ihn wirklich liebt? So, nein, sie ist eine Frau ohne Gewissen. Nein.
Ja, aber es ist ein Film noir, dann.
Ja, das stimmt schon. Anders, oder? Genau. Im Englischen heißt er Double Indemnity. Das kann ich schon verstehen, dass man das nicht ins Deutsche übersetzt hat, weil das ist ein sehr technischer Name, weil das eben so eine Versicherungsklausel bezeichnet. Warum das in Amerika sehr bekannt war und das alle verstanden haben, da komme ich später zu. Aber du hast immer noch nicht gesagt, wie du ihn fandest.
Ich fand ihn richtig gut. Mhm. Also er hat mir viel Spaß. Ich saß da so okay, jetzt Noah, alles klar. Dann mal los. Und hatte, also der letztes Mal sozusagen, hat mich ja reserviert zurückgelassen. Mhm. Irgendwie, der ist ja an uns beide nicht so rangegangen, habe ich das Gefühl. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt so, wow, das ist der Begründer des Genres, das ist der Film, der es definiert, wie das Genre ist, wie Film Noir ist, das ist das Beste. Ja, war nicht. Das war halt das Erste, okay, von mir aus. Und der hier, also ich habe nach der ersten Hälfte oder so, habe ich gedacht so, was ein toller Film, wie gut, wie modern erzählt, wie spannend gemacht, wie kluge Ideen drin. Vielleicht fehlt mir dann auch irgendein komplettes 50er, 60er, 70er Jahre Filmwissen, wo das dauernd zitiert wurde, oder vielleicht auch das 40er und 30er Jahre, aus denen das zitiert, weil es da doch irgendwie das Gleiche ist. Aber ich war so überrascht und begeistert, wie gut das war.
Hm. Wie ging's dir? Das ist schön. Ja, ich habe ihn zum zweiten Mal gesehen und beim ersten Mal war ich tatsächlich enttäuscht. Und zwar, weil, als ich ihn gesehen habe, dachte ich mir, ich kenne das doch alles. Ich habe das alles schon 1000 Mal gesehen eben. Und ich konnte natürlich irgendwie verarbeiten, dass dieser Film das alles erfunden hat tatsächlich. Also der war stilprägend für Film Noir. Der hat diese ganzen Tropes erfunden, die wir hier sehen. Aber ja, es kam mir halt alles bekannt vor. Ich eben, na, wie ich immer schön sage, wir werden rückwärts in die Popkultur hineingeboren. Ich habe all die Filme vorher gesehen, die sich auf diesen Film berufen und deswegen kannte ich die, ja, hier die Jalousie-Schatten und all die ganzen Tropes, die hier erzählt werden, aber fand das daher beim ersten Mal so ein bisschen underwhelming. Jetzt wusste ich ja natürlich, was mich erwartet und ich habe dann auch tatsächlich, was du eben schon sagtest, diese perfekte Ausführung gesehen. Also wie unglaublich stark die einzelnen Szenen einfach sind. Also da ist so kein Gramm Fett an diesem Film, sondern der ist wirklich so gut durchkomponiert und es macht immer wieder unglaublich Spaß, so die Dynamiken in den einzelnen Szenen zu sehen. Ich habe auch wieder ein Zitat rausgesucht, und zwar von dem Filmwissenschaftler und Film-Noir-Experte Eddie Muller, der zu diesem Film sagt, während und nach dem Zweiten Weltkrieg konnte man den Leuten nicht mehr nur Happy Ends verkaufen. So kamen endlich Geschichten auf die große Leinwand im Kino, die diesen Pessimismus widerspiegelten. Und ja, das ist ja dann auch nochmal eine Innovation gegenüber dem letzten Film, der ja dann doch wieder, wo das Gute am Ende gewinnt, nicht? Und hier endet es so dann in dem vollkommen desaströsten Ende, oder?
Ja. Oh. Ja, mir ist am Schluss nicht klar, ob er tot ist oder nicht, aber.
Wenn er nicht tot ist, dann wird er wahrscheinlich auf dem elektrischen Stuhl landen, von daher ist er tot. Oder er ist.
Ach, stimmt, ja, das ist ja so ein Land mit Todesstrafe.
Ja. Damals vor allem Ding noch.
Ja. Ja, ist immer noch so.
Ich bringe uns mal, achso, nee, eins habe ich noch, und zwar, ich finde es auch super, also wir haben ja auch schon, in die Details sollten wir gleich gehen. Ich finde es nur sehr geil auch, dass wir eine Geschichte über einen Versicherungsvertreter haben und ich nie gedacht hätte, dass man eine Geschichte über einen Versicherungsvertreter so bitter, süß, so spannend und herzzerreißend zugleich erzählen kann. Das fand ich schon sehr, sehr toll. Aber jetzt.
Richtig gut.
Genau. Bringe ich uns die Eckdaten. Wie ich schon sagte, der Begriff Double Indemnity, die doppelte Entschädigung, bezieht sich auf eine Klausel in bestimmten Lebensversicherungspolicen, die Auszahlung in seltenen Fällen verdoppelt, wenn der Tod zufällig eintritt. Dieser Titel Double Indemnity war in den USA des Jahres 1944 oder insgesamt in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sehr bekannt, weil es einen berühmten Kriminalfall gab, in dem die eine Rolle spielte, in der realen Welt einen Kriminalfall. Auf den komme ich gleich. Der, wie ich schon sagte, aus dem Jahr 1944, Regie führte Billy Wilder. Der hat zum Beispiel eben diesen Film gedreht, eine Auswärtige Affäre, Sunset Boulevard, Sabrina, das verflixte siebte Jahr, Zeugin der Anklage, davon findet ihr schon einen Spätfilm im Archiv. Manche mögen es heiß, Das Apartment, 1, 2, 3, auch ein Spätfilm gibt es dazu im Archiv. Irma Ladus, Avanti oder Buddy Buddy war sein letzter Film. Wilder hat auch das Drehbuch geschrieben und zwar zusammen mit dem Drehbuchautor Raymond Chandler. Da habe ich, da komme ich gleich noch zu, auch noch so ein paar Anekdoten, das war nämlich durchaus auch amüsant, wie deren Zusammenarbeit aussah.
Raymond Chandler hat doch auch so Noir-Stories geschrieben,
genau,
oder?
Der hat die Romane The Big Sleep geschrieben, wo der verfilmt wurde, The Lady in the Lake, der verfilmt wurde und The Long Goodbye ebenfalls. Außerdem hat der hat auch das Drehbuch zu Die Blaue Dahlia geschrieben, den wir jetzt doch nicht besprechen.
Und, traurig.
Ja, und das Drehbuch zu Hitchcocks Strangers on a Train hat er auch geschrieben. Die schon angesprochene Hintergrundgeschichte. 1927 ermordeten Ruth Snyder und ihr Liebhaber Judd Cray in Queens, New York, ihren Mann Albert, um dessen Versicherungsleistung zu kassieren. Die Versicherung hatte eben eine Double Indemnity Klausel und der Fall ging durch die amerikanische Presse, sodass der Begriff bei der Veröffentlichung des Films dem Publikum bekannt war. Es gab ein Foto von Ruth Snyder auf dem elektrischen Stuhl, das der Reporter Tom Howard mit einer versteckten Kamera, die an seinem rechten Knöchel befestigt war, während der Hinrichtung aufnahm, was, so habe ich gelesen, wohl eines der berühmtesten Pressefotos der 20er und 30er Jahre war.
Oh, wie krass.
Ja, ja. Und inspiriert von dieser Geschichte, die halt landesweit bekannt war, schrieb dann James M. Cain den Kurzroman Double Indemnity. Und Cain hatte auch schon das Buch geschrieben, The Postman Always Rings Twice, was auch als Hit verfilmt worden war, so dass sich hier die Hollywood Studios wieder um das Buch rissen und MGM, Warner, Paramount, 20th Century Fox und Columbia sich in einen Bieterkrieg reinbegaben. Dann kam aber die Zensurbehörde, das Hays Office, und meinte so, well, es passt nicht hundertprozentig mit unseren Vorgaben, was moralisch Gebotenes zusammen, und sie kritisierten das allgemein niedrige Niveau und der schmutzige Geschmack dieser Geschichte machen sie nach unserem Urteil für die Vorführung vor einem gemischten Publikum im Kino völlig unannehmbar. Wir sind sicher, dass sie uns zustimmen werden, dass es äußerst wichtig ist, zu vermeiden, was der Kodex die Abhärtung des Publikums nennt, besonders derjenigen, die jung und beeinflussbar sind. Und das heißt, ganz viele Studios zogen sich daraufhin zurück, ihnen wurde das zu heiß, aber Wilder und sein Produzent William Dossier beschlossen, dass sie hier trotzdem weitermachen und mal ein Drehbuch einfach entwickeln für Paramount und gucken, was daraus wird. Und dieses Drehbuch legten sie dann ganz ungeniert dem Hays Office wieder vor. Sie wollten dieses Drehbuch dann wieder ganz ungeniert dem Hays Office vorlegen und gucken einfach, wie sie darauf reagieren. Und dafür wurde dann eben Raymond Chandler engagiert. Der war neu in Hollywood und hatte noch gar keine Ahnung von den Prozessen und Preisen, die da abgingen, und meinte dann so, na, gib mir $1,000 und ich schreibe euch das in 14 Tagen.
Wow.
Und es war halt so ein gutes Geschäft, dass die dann nicht Nein sagten. Nach einer Woche präsentierte Chandler dann Wilder 80 Seiten, aber Wilder tat die nur als nutzlose Kameraanweisung ab und entschied sich, dass er sich jetzt mit Chandler zusammen hinsetzen werde und das Buch zusammenschreiben werde. Das dauerte dann am Ende 4 Monate, aber Chandler bekam wöchentlich seine $1,000 und entsprechend war der zumindest finanziell damit zufrieden. Allerdings kamen die beide wohl überhaupt nicht klar aufeinander und haben sich die ganze Zeit enorm viel gestritten und da sind die Fetzen geflogen bei diesem kreativen Prozess.
$1,000 pro Woche 1944.
Das war schon ein guter Preis.
Das lohnt sich ja richtig.
Vor allen Dingen, wenn du am Anfang hingehst und quasi für das Studio das absolute Schnäppchen bist und dann kommt dieser Wilder und meint so, nee, das geht so nicht. Jetzt müssen wir uns erstmal hier, was habe ich gerade gesagt, 4 Monate hinsetzen. Ja, es geht schon. Und aber tatsächlich war dann am Ende, als sie das Drehbuch wieder vorlegten, genehmigte das Hays Office dieses und sagte, nur eine Szene, in der die Leiche entsorgt wird, wurde rausgestrichen. Außerdem sollte das, was ich eben schon andeutete, am Ende noch die Hinrichtung in der Gaskammer gezeigt werden. Das wurde dann auch rausgenommen. Genau. Außerdem wurde kritisiert, dass, interessant, wie detailliert das offensichtlich im Drehbuch stand, dass das Handtuch
Phyllis.
Genau, das Handtuch von der Phyllis, als sie am Anfang da oben auf der Treppe steht, dass das zu kurz sei.
So, das schon im Drehbuch steht,
ja,
das ist schon gut. Sau lustig.
Jedenfalls mussten sie das dann so inszenieren oder umschreiben, dass sie da züchtig bedeckt ist, wenn sie mit ihrem Handtuch da auftaucht.
Das ist eine Szene, die hat mich auch ein bisschen überrascht, wie die da plötzlich so.
Ja.
Wow, 1944, hallo.
Ja, das ist schon heftig am Prickeln, nicht?
Ja.
Die Kamera führte John Seitz, der hat unglaublich viel gemacht. Etwa Sullivans Reisen von Preston Sturges Frau ohne Gewissen ist dieser Film. Warum ich ihn aufgeschrieben habe, weiß ich nicht. 1950 machte er dann aber auch Sunset Boulevard, wir kommen demnächst dazu. The Lost Weekend von Billy Wilder hat er auch gemacht und The Man in the Net von Michael Curtis. Unter anderem. Der Schnitt, den übernahm Dwayne Harrison, das war damals der Stammcutter von Wilder, der insgesamt 7 Filme von ihm geschnitten hat. Und die Musik machte Miklos Rocha, den könnte man kennen von so Sachen wie Spellbound von Hitchcock, The Asphalt Jungle, Ben Hur oder El Cid. Ja, und dann die Besetzung ist auch sehr schön. Barbara Stanwyck, die spielt die Phyllis Dietrichson, und die war damals ein Riesenstar. Sie war die bestbezahlte Schauspielerin in Hollywood und die bestbezahlte Frau Amerikas. Sie hatte 1941, weswegen sie gerade auf dem Höhepunkt ihrer Karriere war, hatte sie so ein Three-Punch-Hits gelandet mit Meet John Doe, The Lady Eve und Ball on Fire, hatte sie 3 Kassenschlager in einem Jahr geliefert und war hier wirklich auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Und dann kommt Wilder und was macht er als erstes? Er setzt ihr eine unglaublich schlechte Perücke auf, weil er wollte, dass Phyllis eine sleazy Phoniness ausstrahle, was wiederum die Produzenten von Paramount nicht so begeisterte. Das Schönste ist hier das Zitat von Paramount-Produktionsleiter Buddy De Silva, der sagte: Wir haben Barbara Stanwyck engagiert und bekommen haben wir George Washington.
Oh, gemein.
Ja, aber die sieht schon, diese Locke, die sie da vorne hat, die sieht schon irgendwie echt hart aus.
Das ist garstig, also das ist echt fies, wie die arme Frau aussieht.
Das ist schon richtig, richtig hart.
Ich muss aber sagen, mir ist das nicht, also ich habe es nicht auf eine Perücke geschoben, sondern ich dachte so, ja gut, dann hat irgendjemand bei der Frisur machen nicht aufgepasst oder sich ausgetobt.
Ja. Ja, nee, aber es ist halt, wie gesagt, Wilder wollte, dass das so ein bisschen billig aussieht, von daher. Hat er ja erreicht.
Fair enough, ja.
Fred McMurray spielt den Walter Neff, den hier die männliche Hauptrolle. Ihn könnte man kennen aus Remember the Night von 1940, The Caine Mutiny 54 oder Das Apartment, auch von Billy Wilder aus dem Jahr 1960. Und Fred McMurray war es gewohnt, in leichten Komödien den fröhlichen Gutmenschen zu spielen. Und als dann Wilder die Rolle an ihn herantrat, sagte er auch nur: Du machst den Fehler deines Lebens. Das ist eine ernsthafte Rolle, die erfordert zu schauspielen und das kann ich nicht. Aber Wilder sagte, er solle das machen und das Ergebnis spricht, denke ich, auch für sich.
Ja, total.
Der dritte im Bunde und auch vielleicht, wie ich finde, den geilsten eigentlich im Cast, das ist Edward G. Robinson, der hier den Barton Keyes spielt, den bissigen Versicherungsermittler. Der war vor allen Dingen durch seine Rolle in den 30er Jahren, da hat er so ganz viele Gangsterfilme gedreht, daher war der bekannt. Insbesondere sein Durchbruch Little Caesar, den habe ich hier auch auf DVD stehen, ein wirklich cooler Film. Aber auch später noch zum Beispiel The Stranger von Orson Welles in den 40ern, Key Largo spielt er mit, auch ein Film noir mit Humphrey Bogart oder 1973 Soylent Green ist er auch immer noch dabei. Der hat so ein ganz markantes Charaktergesicht, den kennt ihr alle, wenn ihr ja, das Gesicht seht.
Krass. Auf jeden Fall.
Das Budget lag bei $980,000. Das ist günstig, aber also jetzt auch nicht super günstig, aber schon im günstigeren Bereich in der damaligen Zeit. Und eingespielt hatte über 5 Millionen, war damit ein Erfolg. Beim Genre sind wir natürlich irgendwo zwischen Film Noir und Thriller.
Ja.
Ja. Damit kommen wir zur Handlung in 5 Sätzen. Das Lustige ist, dass da in meinen Notizen ich aus irgendeinem Grund Good Morgen auf Holländisch reingeschrieben habe. Und ich weiß nicht warum. Ich kann mich nicht erinnern. Ich habe das in meinen Notizen gesehen und es ist mir ein Rätsel. Aber Good Morgen, Stefan, erzähl uns mal die Handlung in 5 Sätzen.
Hast du eine Beziehung nach Holland?
Nee, also ich habe halt in Aachen studiert, damit ja quasi in Holland, also Dreiländereck, das ist ja das Pfalzer Quartier, ein Stadtteil von Aachen, das geht direkt über in Pfalz, in den ersten holländischen Ort. Aber es ist, ich kenne keine Leute in Holland oder so, also keine.
Also auch nicht, dass du früher auf dem Urlaub da warst und das.
Ich war früher auf dem Urlaub da, also allein, also weißt du, wenn du in Aachen bist, dann bist du oft in Holland alleine, weil es halt, ja echt, ja, gut, du bist ja eine Stunde am Meer, das ist ja schon einfach geil und so.
Oh, ich möchte ans Meer.
Ja. Du machst es dann natürlich auch viel seltener, als du solltest, wenn du immer die Chance dazu hast, aber ich hab's dann durchaus mal gemacht. Das ist schon geil. Ja, ja, aber deine Aufgabe ist es, die Handlung in 5 Sätzen, bitte.
Ja, ich habe mir hier jetzt auch in meine Stichworte noch reingeschrieben, also hier Frau ohne Gewissen dahinter in Klammern, weil ich das bei dem anderen Film auch gemacht habe, noch so eine, ja, weiß ich nicht, unsinnige Erklärung oder wie man das, wie du das ja auch schon eine Zeit lang gemacht hast. Ich habe es einfach mal der Tote hinter dem Zug genannt. Mhm. Ich finde, das umschreibt den Film schon ganz gut.
Ja.
Also, es geht um den Versicherungsvertreter Walter Neff. Der schleppt sich angeschossen in sein Büro und beginnt, ein Geständnis an seinen Kollegen Keyes, wir haben ihn eben kurz schon besprochen, aufzuzeichnen, indem er einen Mord schildert. Dann kommt ein Rückblick. Eines Tages besucht Neff einen Mann namens Dietrichsen, dessen Frau da ist, in besagter, sehr leicht bekleidetem Outfit, der er nahezu sofort verfällt, während sie versucht, eine Versicherung für ihren Mann abzuschließen und ihn, also ihren Mann, dann irgendwie loszuwerden. Das zieht sich natürlich ein bisschen. Auf einer Zugfahrt gibt Neff sich dann als Dietrichsen aus und stürzt aus dem Zug, wo Frau Dietrichsen bereits mit der Leiche ihres Mannes, zu der Neff ihn gemacht hat, also Dietrichsen zur Leiche, wartet. Also, und dann legen sie halt die Leiche auf die Schienen. Während die Versicherung versucht herauszufinden, ob es Unfall, Selbstmord oder gar Mord war, trifft Neff sich mit der Tochter Lola von Dietrichsen, also von ihm, erfährt, dass Phyllis, also Mrs. Dietrichsen, die er in dem leichten Outfit kennengelernt hat, bereits ihre Mutter auf dem Gewissen hat und nun mit dem Freund der Tochter irgendwie datet. Dieser Freund ist jetzt der Hauptverdächtige, also wird total kompliziert. Neff fängt dann irgendwann an, ihm wird klar, dass er Phyllis loswerden möchte. Sie kommt ihm aber zuvor, schießt auf ihn, tötet ihn nicht und wird dann ihrerseits dramatisch von ihm erschossen. Im Büro versucht Neff dann noch von seinem Kollegen Keys, also dann kommt es jetzt quasi in die Jetztzeit, die Erzählung, zu fliehen. Er kommt aber nicht weit und bricht zusammen und stirbt dann oder eben später auf dem Stuhl, wie wir das vorhin schon besprochen hatten.
Ja.
Es waren mehr als 5 Sätze, weil ich auch noch ein paar Ergänzungen machen musste, aber es passiert halt einfach so unglaublich viel und ich habe gefühlt, ich habe die Hälfte noch ausgelassen. Also.
Ja, lass uns doch nochmal zu dem Anfang zurückgehen.
Ja.
Das ist ja, also erstmal ist es ja hier auch schon so volle Kanne Film Noir, wenn er da in Schatten gehüllt sich in dieses Büro reinschleppt. Sehen wir nicht, wir sind doch am Anfang sogar
ein Taxi raus.
Ne? Genau, wir sehen ja erst dieses Auto noch durch die Stadt rasen und dann sieht man eben so seine schwarze Silhouette im Hintergrund, auch dieses hell erleuchtete Büro, wenn er dann irgendwie da reingeht. Und dann ist es ja auch so, ist auch unzählige Male zitiert worden, diese Trope des Sterbenden, der seine Geschichte selbst erzählt. Da fand ich auch so erstmal total faszinierend, dass es 1944 schon Diktiergeräte in den USA gab. Das
einfach. Ja, das war so eine komische Walze.
Ja, ja.
Das aufgenommen wird. So Wachswalzen wie.
Sowas, ja. Ja. Aber die waren schon ganz schön weit voraus damals. Ich glaube, in Deutschland gab es da noch nichts in der Art. Aber wüsste ich jetzt auch nicht hundertprozentig.
In Deutschland war da halt gerade Krieg.
Ja, ja, ja.
Aber war auch nicht so viel.
Stimmt, aber ich finde es trotzdem sehr, sehr faszinierend. Aber ja, ich finde, der macht halt einfach die Stimmung dieses Films perfekt auf, weil es auch so dieses, er hat nichts mehr zu verlieren und er erzählt uns jetzt einfach die Wahrheit. Und dann kriegen wir eben diese Rückblende aufgemacht, wie war es denn wirklich und wie führte eins zum anderen. Ich kann da nicht viel mehr zu sagen, als dass ich das einen ziemlich perfekten Auftakt für einen Film finde und der dann ja auch so eine schöne Klammer wieder bildet, dass wir, wie du eben auch sagtest, dann am Ende da wieder zurückkehren zu dieser Geschichte in die Gegenwart und so der Film einfach einen richtig schönen Bogen hat.
Ja, also bin ich bei allen 100% bei dir. Was mich an dieser Anfangssituation so rausgehauen hat, ist, wie er läuft und also in der einen Situation kann er kaum noch im Aufzug stehen und in der nächsten läuft er nahezu locker über den Flur, stolpert, fängt sich wieder ab. Ah, da ist so gefühlt so viel Laienschauspiel dabei. Also das hat mich ein bisschen gestört. Das ist, diese Gesamtszene ist cool, nur dieses, wie er spielt auch später einfach durchgehend richtig gut. Aber das war irgendwie. Das
ist mir jetzt gar nicht so negativ aufgefallen, tatsächlich.
Da war ich kurz vorm Wiederausmaß. So, nee, heute nicht. Die ersten 10 Minuten sind bei einem Film total entscheidend. Also okay.
Ja, kann ich voll nachvollziehen.
Wenn da irgendwas Schreckliches passiert, so, oh nee, jetzt nicht. Weil wenn ich für den anderen Podcast den Film auch noch gucken muss, dann, nee, jetzt nicht, dann fange ich irgendwie eine Viertelstunde später oder 3 YouTube-Filme später wieder an.
Darf ich ihn in einer positiveren Stimmung einfach erwischt? Auf mich hat es schon gleich sehr, sehr geil gewirkt.
Es sah toll aus. Ah. Und was ich so cool fand, Entschuldigung, dass ich da jetzt schon wieder
reingrätschen muss.
Bei aktuellen Filmen ist es ja so, die sind in Farbe. Das heißt, wenn da jemand blutet, man sieht das sofort. Und bei ihm siehst du nur so ein dunkles Genästes. Das könnte theoretisch auch Rotwein sein, wenn man jetzt nicht in einem Film Noir und einem Thriller unterwegs ist. Das fand ich so schön, dass es das so ein bisschen offen gelassen hat. So ein bisschen, ja, war jetzt nicht in der ersten Situation oder im ersten Draufschauen sofort klar, was hier der Fall ist. Da fand ich eben schwarz-weiß gut. Also die hatten keine Chance, sich zu entscheiden, ob sie schwarz-weiß oder Farbe drehen. Aber für mich als jemand, der sonst immer Farbfilme schaut, irgendwie in so ein neue Sehgewohnheit.
Hm. Ja, ich schaue ja durchaus öfter mal schwarz-weiß. Aber schwarz-weiß ist auch nicht schwarz-weiß, also nicht gleich schwarz-weiß. Es gibt ja da auch einfach so verschiedene Techniken. Und hier, das sieht schon einfach verdammt geil aus, auch weil die Kontraste so richtig gut
rauskommen. Krasse Kontraste. Ja, ja. Das ist der Hammer.
Das sieht, also, das, sie haben da schon richtig, das ist einfach schön fotografiert. Mhm. Wir hatten beim letzten Mal so eine Liste von typischen Film-Noir-Punkten und da wollte ich mich so dran langhangeln und gucken, ob wir die hier wiederfinden. Und ja, um halt, wir wollten, ist ja quasi unsere große Aufgabe, dass wir so das Genre für uns zurechtzurren. Hast du Lust drauf?
Auf jeden Fall.
Ja.
Wäre blöd, wenn ich jetzt nein sage. Ja, coole Idee. Jetzt. Nee.
Es ist ja, also okay, es ist nicht ganz so wie bei dem, was ich immer sage von den Open Mic Folgen, aber ich könnte auch hier noch schnell mich strategisch umentscheiden und meinen Fokus auf andere Sachen legen. Aber
ich möchte ja genau über Noir reden. Deswegen habe ich ja gesagt, lass uns über Noir reden.
Sehr gut. Das erste, was wir sagten, Privatdetektiv. Den haben wir hier nicht. Da fallen wir schon mal raus, oder?
Ja. Also er ist Versicherungsvertreter, aber sein Kollege ist ja dann der Versicherungsagent, der dann, oder Versicherungsdetektiv, da sind wir ja schon wieder nah dran. Und auch später ist er ja damit beauftragt, herauszufinden, was passiert ist. Also irgendwie sind wir da schon in der Nähe.
Hast recht, das ist so formal nicht sein Job, aber er macht viele Aufgaben eines Privatdetektives. Er ist ja auch immer bei diesen Befragungen dabei und so.
Genau. Und ich habe neulich irgendwann auch nochmal so ein bisschen Noir-Informationen gelesen. Und da steht eben, dass es diese Femme Fatale gibt und dann einen durchschnittlichen Mann, der zu etwas Schrecklichem genötigt wird.
Mhm. Ja, das wäre der zweite Punkt, unser Anti-Held quasi. Aber erzähl weiter.
Ja, genau. Und eben nicht. Also das eben nicht der Punkt ist, das muss ein Privatdetektiv oder sowas sein, sondern es muss halt ein normaler Mann sein, der ja nicht besonders gut ist, nicht besonders heldenhaft, aber auch nicht böse.
Mhm.
Und der macht dann aber irgendetwas Böses, weil Femme Fatale das von ihm so will oder ihn dazu bringt, nötigt oder so. Und ich finde, das haben wir hier sehr konkret. Das ist halt ein Versicherungsvertreter, der ist... Ja, mein Gott, der verkauft Versicherungen und dann sieht er irgendwo eine heiße Frau rumlaufen und dann steigt er der nach und ja, irgendwie und tja, dann hat er sich leider mit der Falschen angelegt.
Das, also ja, das ist zum Beispiel so ein super klassischer Trope, den wir hier wiederfinden, so dieser, der Mann, der aus dem Sonnenschein in den Schatten gelockt wird, der so ein gutherziger Softie oder irgendwie hoffnungsloser Trottel ist. Und dann eben verführt wird dazu, ein skrupelloser Mörder zu sein. Es gibt so, die traditionelle Lesart auch dieses Films ist so, er ist der schwache Mann und die starke Frau, der ist er verfallen und die tut dann alles für sie quasi. Das Ding ist so richtig, also ich würde ihn schon irgendwie so als charakterschwach ansehen, weil er da ja auch überhaupt keine Probleme hat, sofort auf den Mordplan einzusteigen, wo er das große Geld wittert. Aber dieses, dass er ihr komplett verfallen ist, das sehe ich nicht unbedingt da drinne. Er scheint schon, also er scheint nicht irgendwie so liebestrunken zu sein, sondern er versucht ja schon immer irgendwie hart und schroff sich zu geben. Er nennt sie immer Baby und sie ist irgendwie so, also sie haben schon irgendwie eine Affäre, das ist eindeutig, aber er ist nicht in irgendeiner Form so ihr hörig, habe ich das Gefühl. Oder siehst du das anders?
Nö, ich habe das Gefühl, sie lockt ihn die ganze Zeit mit. Es könnte zwischen uns dann was laufen, wenn wir erstmal das Geld haben und wenn der weg ist und wenn die Versicherung bezahlt hat und so. Und dann wird zwischen uns was laufen, wenn wir beide zusammen das Geld haben.
Mhm.
Und da spielt sie halt zum einen mit, natürlich, da läuft jetzt was zwischen uns, und zum anderen aber eben auch mit dem, wow, wir werden ganz schön viel Geld haben und eben auch, wenn das jetzt im Zug passiert, dann gibt's halt eine doppelte Abfindung und dann haben wir beide jeder $50,000 oder 100.000, ich glaube 50 gibt's normal und 100 gibt's dann, ja genau, gibt's für wenn's im Zug passiert.
Ja, und ich glaube, das ist auch, also die Femme Fatale ist die ganz große Stärke dieses Films, weil so Barbara Stanwycks Darstellung von Phyllis Dietrichson ist schon so die, also einfach so die Ikone, der Prototyp einer Femme Fatale.
Die ist so gut, ja. Das ist unglaublich.
Das, also sie macht es echt perfekt, so diese Verführerin zu spielen, sie, die so Hilflosigkeit vortäuscht, aber dann zugleich unglaublich manipulativ ist und einen tödlichen Plan im Hintergrund in der Hinterhand hat und jederzeit auch so die Kontrolle über die komplette Situation behält und überall die Fäden zieht. Das ist schon sehr, sehr cool gemacht.
Also ich war auch sehr begeistert von ihr, von ihrem Spiel, von, also zum einen von der Rolle, also wie sie von Wilder und Chandler geschrieben wurde, also wie sie ist, aber dann eben auch, wie sie das umsetzt. Man möchte so ihr das glauben. Es ging mir immer wieder so, dass ich dachte so, oh, ach, aber eigentlich so, nee, du bist in dem Film, bla, natürlich, mein Kopf kann das dann, aber irgendwie, es wirkt. Selbst 80 Jahre, 70, ja, egal, fast 80 Jahre später, mit natürlich einem ganz anderen Frauenbild und ganz andere Wirklichkeit, aber trotzdem ist man, also ich neige auch dazu, mich in die Filme sehr schnell und da intensiv einzufühlen und irgendwie vermeintlich Rollen zu übernehmen, was dann eben auch manche Filme unschaubar macht, aber spätestens wenn Kindern irgendwas passiert ist, halte ich im Moment insbesondere nicht aus. Dann, weißt du, dann bin ich in dieser Rolle und ich identifiziere mich dann doch eher mit männlichen Schauspielern als mit weiblichen. Ja, dann so, oh ja, nee, also das könnt ihr, also die ist schon, aber mach das nicht. Und ja, ist total gut, also super.
Also, da möchte ich auch nochmal ganz dann explizit diese erste Szene, in der sie auftritt, darauf verweisen, wie sie eben, du sagst es schon, sie steht oben auf der Empore der Treppe, sie trägt nur so ein Bademantel ist das oder ein Handtuch halt, also der bedeckt da tatsächlich recht züchtig ihren Körper, weil wir befinden uns halt im Jahr 44, aber es wird halt sofort klar, dass das ist halt Hays-Code-Sprache par excellence, so sie dürfen es nicht zeigen, aber das, was sie uns zeigen, ist ein eindeutiges Symbol dafür, dass uns hier halt Sexappeal gezeigt wird.
Ja, total. Die hat das Handtuch umgeschlungen und es sind halt keine Träger oben raus. So, ja, das sagt doch alles.
Ja, und ich finde hier nochmal besonders schön, dass es ja so, es zitiert ja damit auch gleich die berühmte Balkonszene aus Romy und Julia. Aber während halt die Balkonszene bei Romy und Julia ja so ein ganz unschuldiges Bild von Liebe und Liebe auf den ersten Blick halt symbolisiert. Es ist hier total verrucht und gleich schon gefährlich und so uns in den Abgrund ziehen, so dass das so eine verdrehte, pervertierte Form von dieser Balkonszene ist. Das ist sowas. Da kann ich mir Billy Wilder richtig vorstellen, wie er sich so heimlich hinter seiner Kamera einkichert, wenn er sowas macht, weil das ist so seine Art von Humor. Das finde ich richtig geil.
Das ist echt gut.
Ich habe so einen mehr so, also der Film auch nicht so wirklich was dafür, sondern eher auch so die Rezeptionsgeschichte. Ich komme gleich auch noch irgendwie ausführlicher so zum Frauenbild, weil man kann dem Film auch durchaus feministische Aspekte entnehmen. Aber er hat halt auch so eine Erzählung, auch nicht erfunden, sondern aber so fortgeschrieben, dass Frauen das Verderben von Männern sind. Also dieses, der Mann, der ja irgendwie doch anständig ist, aber die sich dann in die falsche Frau verliebt und sie dann schuld ist an allem, was er macht. Und gerade auch so in dieser Kultur, weiß nicht, ob man es überhaupt Kultur nennen sollte, wo es ja auch immer wieder zu Morden an Frauen gibt, da gibt es sehr oft eben dieses, dass Frauen, Männer irgendwas schuldig wären und Frauen halt das Verderben von Männern sind. Das ist so eine Erzählung, die hier mit drinne steckt, durch diese Dynamik zwischen dem schwachen, charakterschwachen Mann und der irgendwie starken, manipulativen Frau, die ich einfach nicht unerwähnt lassen wollte, dass das auch nicht komplett unproblematisch ist, das, was hier erzählt wird. Aber lass uns mal weiter in unserer Liste gehen. Wir haben den Hardboiled Style. Es kommt aus dieser Hardboiled Detective Literatur. Ich habe immer noch nicht so richtig hundertprozentig verstanden, was es damit auf sich hat, außer dass es halt irgendwie um Detektivgeschichten geht. Was ich so jetzt gelesen habe hier, dass in erster Linie diese Wortgefechte, die Phyllis und Neff haben, dass die so sehr typisch dafür sind, dass die ja die ganze Zeit auch in so erotischen Andeutungen miteinander sprechen. Und es hat immer so eine Aura von Gefahr und Erotik, wenn die sich unterhalten und sich dann in einer Andeutung nach der anderen an den Kopf werfen.
Ja, und er ist ja schon insbesondere dann im zweiten Teil auch sehr, sehr schroff zu ihr. Als wäre, es fühlt sich für mich so an, als wäre er gern mehr, als er ist.
Mhm.
Ja, Hardboy, also dieses, ja, ist ein bisschen, aber.
Dann das nächste Kriterium ist Dunkelheit und Schatten. Ich glaube, das können wir voll und ganz bestätigen, oder?
Dann machen wir einen großen Haken dran mit Schatten.
Genau, wir haben viele Nachtszenen. Draußen ist eigentlich fast immer Nacht, wenn wir uns draußen aufhalten. Wir haben hier auch zum ersten Mal eben diese schon Klischee gewordenen Jalousieschatten, die wir beim letzten Mal noch gar nicht hatten, die natürlich dann auch gleich so die Gefängnisgitter symbolisieren, die sich dann über die Gesichter legen, um zu so das Schicksal der Protagonistinnen damit halt, ja, visuell besiegeln. Damit hatten wir nämlich auch beim letzten Mal gesagt, Linien und rechte Winkel, die haben wir da auch. Da fand ich ja besonders geil diesen Supermarkt, in dem sie sich dann immer treffen, um ihre Pläne zu schmieden und halt so, dass sie nicht zusammen gesehen werden, immer so nebeneinander stehen, während sie sich unterhalten. Und dieser ganze Supermarkt, der ist halt tatsächlich so ein einziges Netz aus rechten Winkeln. Das war so ein geiles Szenario.
Es war ein bisschen, fand ich, wie so ein Tanz, den sie miteinander aufgeführt haben. So, er läuft darum, führt sie, schickt sie darum, geht andersrum, trifft sie da wieder, fängt sie ab, dann kommt irgendwie jemand im Weg, dann laufen sie nochmal weg, laufen nochmal hin. Fand ich sehr, ja, nicht Tanztheater, aber schon irgendwie so das, was man unter Tanz im Film versteht. Also fühlte es sich jedenfalls für mich an.
Ja, wir hatten beim letzten Mal außerdem noch den Low Angle, also dass die Kamera tief am Boden ist. Jetzt mal abgesehen von dieser Balkonszene, am Anfang ist mir das tatsächlich nicht irgendwie aktiv aufgefallen. Ist dir da irgendwas aufgefallen?
Nee, ja. Also nicht so, also vielleicht mal, wenn es notwendig war irgendwie, um ein Auto größer wirken zu lassen. Aber es war eigentlich, also wenn, dann war es schon auf Augenhöhe gefilmt.
Wir haben ein städtisches Setting durchaus, wobei wir halt beim letzten Mal, ich weiß nicht, ob es New York oder Chicago war, ich glaube, es wurde gar nicht so genau verortet, aber es war schon so von der vom Szenario einfach so die klassische Großstadt in den USA. Und jetzt spielen wir halt in L.A., was ja immer auch so ein bisschen einfach weitläufiger ist. Und dadurch, also das Versicherungsgebäude, das ist schon irgendwie so Downtown, aber das Haus, wo Phyllis wohnt, das ist dann wieder schon irgendwelche Vorstädte oder so. Das heißt,
fühlt sich so ein bisschen an wie Hollywood Hills.
Ja, genau.
Wo wir dann im nächsten Film ja auch wieder sind.
Genau. Und das ist so, also ja, wir haben das städtische Setting, es ist halt, der Film atmet aber halt auch L.A. Und L.A. ist halt dadurch, dass es so viel weitläufiger ist, ist nochmal irgendwie was anderes.
Oh, L.A. ist so ein Loch. Ich war einmal da, ich fand's fürchterlich.
Einen MacGuffin haben wir nicht, oder? Den hatten wir ja beim letzten Mal mit dem Malteser Falken, aber diesmal wüsste ich nichts. Was irgendwie so der, also im weitesten Sinne könnte man sagen, ist die Versicherungsklausel der MacGuffin, die dafür da ist, um die Handlung ins Rollen zu bringen. Ja, obwohl, wenn ich jetzt drüber nachdenke, dann würde ich sogar sagen, das könnte man so auffassen.
Kann man gelten lassen.
Ja, jetzt als neues Element, was wir beim letzten Mal noch nicht hatten, ist halt der Voice-Over, der ja auch ganz klassisch ist. Der macht hier ja aus dem, ja?
Ja, und der ist so gut. Der ist so, das ist, man sieht ihn ja diesen Voice-Over sprechen. Es ist ja nicht so dieses, wie man manchmal bei Filmen hat, wo sie irgendwas haben, was sie nicht zeigen wollen, weil es Geld kostet oder sonst irgendwas, wo dann einfach irgendjemand was erzählt. Aber hier ist es ja so, wir sehen ihn diese Geschichte gerade erzählen und dann wird seine Erzählung mit Bildern angereichert.
Mhm.
Das so finde ich das gut, so mag ich das.
Mhm.
Und auch wie er da erzählt, wie er natürlich, also vermutlich, wenn man irgendwie so eine Kugel im Körper hat und gerade am Verbluten ist, da redet man auch nicht mehr so entspannt und er redet halt so dieses Film-Noir-Gerede, es ist alles so schrecklich. Geil.
Ja, ich finde noch spannend vor allem Ding, also der Film macht ja quasi Nicht-Erzählung auf, das ist ja, ich weiß jetzt gar nicht, wann der Voice-Over ins Kino eingeführt wurde. Ich gehe mal davon aus, war nicht der erste Voice-Over-Film hier. Aber ich habe ganz, ganz wenig Filmseminare im Studium gehabt. Aber eine Sache, die ich da immer irgendwie gelernt hatte, war so, während in der Literatur halt du aus der ersten Perspektive erzählen kannst, kannst du das beim Film nicht machen. So, weil so rein subjektive Kamera, damals in meinem Studium gab es nur das eine Beispiel von Lady in the Lake, das immer als gescheitert galt. Mittlerweile gibt es so ein paar mehr Vertreter ja noch, hier Gaspar Noé oder so, die Filme aus der ersten Perspektive machen, wo man ja, wahrscheinlich durchs Computerspiel mittlerweile schon eher zu dieser Ästhetik hinneigt, aber ich finde vor allen Dingen, dass dieser Voice-Over, dass der aus einem Film eine Ich-Erzählung macht, das in dieser Sichtweise total verloren geht. Das finde ich das eine Spannende. Und das andere Spannende ist, dass hier Billy Wilder noch sich veranlasst sah, eine Erklärung in der Geschichte zu finden für den Voice-Over, indem er ja da am Anfang eben Neff in das Büro kommen lässt und dann in das Diktiergerät sprechen. Und das soll man halt im Hintergrund behalten, um es mit dem nächsten Film zu kontrastieren.
Ja, wo wir
dann
total.
Nächsten paar Jahre später und wir dann natürlich die überhaupt gar keine logische Erklärung mehr für diesen Voice-Over haben. Aber hier wird halt noch ganz massiv versucht, den in der Geschichte zu verankern, um uns klarzumachen, wie kommt das denn jetzt, dass der Typ uns diesen Film erzählt. Das fand ich einfach bemerkenswert.
Ja, ich habe jetzt mal schnell gegoogelt, in den 40ern wurde das populär im Film.
Okay.
Ja. Also passt das ja genau hin. Also dann war es jetzt nicht was Neues vermutlich, sondern eben was gerade irgendwie
im Entstehen
der neue heiße Scheiß ist.
Ja, cool. Und der letzte Punkt in unserer Liste war dann noch Zynismus oder das Menschenbild, dass Menschen schlecht sind. Ich denke, das können wir auch voll und ganz unterschreiben, oder?
Ja, klar. Also es wird nicht so hart ausgesprochen wie im nächsten, aber es wird schon deutlich gezeigt.
Da müssen wir nochmal drauf zurückkommen beim nächsten Film, weil ich finde ja hier, also beim nächsten sehe ich viel mehr Grautöne noch. Hier sehe ich ja tatsächlich in Phyllis und Neff sehe ich tatsächlich zwei Charakter, die komplette Zyniker sind, denen es eigentlich nur ums Geld geht und die irgendwie kein Herz haben und so.
Aber sie sagen es halt nicht so.
Ja, das stimmt.
Also das ist der Unterschied. Ja. Sie sagen nicht, die Menschen sind alle schlecht. Und das wird in dem anderen eben viel deutlicher gesagt. Aber hier, die sind richtig böse.
Ich wollte als nächstes fragen, gab es denn Szenen, die dir besonders aufgefallen sind? Oder soll ich mal anfangen? Ich habe nämlich ein paar Szenen, die mich einfach so begeistert haben, über die ich einfach schwärmen wollte.
Okay, dann bitte, vielleicht schwärme ich ja gleich mit.
Die erste Szene ist einfach der Mord, weil wir den Mord ja nur in Phyllis Gesicht sehen. Das fand ich, also sie fahren ja da mit dem Mann hin. Der Mann sitzt auf dem Beifahrersitz und wird dann von Walter Neff umgebracht. Aber während der Mord stattfindet, sehen wir halt, was passiert, nur als Reaction-Shot von Phyllis. Und sie hat halt so dieses, so eine Genugtuung, dass jetzt ihr Plan aufgeht, im Gesicht stehen. Das war einfach schon so eine unglaublich geile Inszenierung.
Ihr Ehemann wird vor ihren Augen ermordet und alles, was sie hat, ist Genugtuung.
Das war richtig geil.
Und die Szene ist natürlich auch dann später in der Pate wieder kopiert worden.
Ja, stimmt.
Das war so. Ja, gut, da war es gerottet und hier war es, glaube ich, irgendwie mit den Händen gebrochen, aber egal. Ja.
Direkt dann im Anschluss, wenn sie eben die Leiche auf die Schienen legen und dann wieder wegfahren wollen und das Auto nicht anspringt. Das ist dann wieder was, worauf sich zum Beispiel Hitchcock im Psycho ganz stark bezieht, wenn er dann das Auto von der Toten im Sumpf versinken lässt und das Auto so einen Moment stockt, bevor es weiter sinkt, weil das ist so dieser Moment, wo du anfängst, mit den Mördern mitzufiebern. Das ist so eine gemeine Manipulation. Du weißt natürlich, dass das die Bösen sind, aber in dem Moment allein das Auto springt nicht an und du denkst, oh nein, die müssen da doch wegkommen. Ja,
genau.
Das ist einfach,
ihr habt gerade Mord begangen. Also eigentlich bleibt da ruhig stehen und die Polizei kommt und holt euch. Es ist genau richtig so.
Das ist einfach Masterclass der Regieführung. Richtig, richtig gut. Das Lustige ist, dass ich auch noch gelesen habe, dass eigentlich hatten sie die Szene schon im Kasten, wie sie einfach in das Auto steigen und wegfahren. Und dann ist Wilder zu seinem eigenen Auto gegangen und das Auto sprang nicht an. Und in dem Moment fiel es ihm wie Schuppen von den Augen und er hat sie alle zurückgerufen und gesagt, wir müssen das nochmal drehen. Wir müssen das jetzt so drehen, dass deren Auto nicht anspringt. Das ist viel besser.
So gut, ja.
Schöne Anekdote.
Ich fand auch die Szene vorher im Zug, wo er, wo eigentlich klar ist, okay, so lösen wir das. Und dann taucht dieser Jackson oder wie der heißt, auf und quatscht ihn voll und ist irgendwie so freundlich und es passt einfach alles überhaupt nicht zusammen, wie er das dann auch wieder löst und ihn da quasi dann noch wegschickt und humpelt und wegguckt und so.
Ja.
Das fand ich auch irgendwie eine cool geschriebene Szene. Es war nicht so stark gefilmt. Ja, auch da hat er wieder so ein bisschen Probleme zu spielen.
Ja, ich fand also diese Verlegenheit, in die er kommt, weil du genau weißt, er darf jetzt sein Gesicht nicht zeigen und dich dann halt auch wieder in diese Situation bringst, dass du mit ihm mitfieberst. Und das wird ja vor allem dann später nochmal aufgegriffen, wenn dann eben der Typ aus dem Zug ins Versicherungsbüro gerufen wird zur Zeugenbefragung. Und Neff dann wieder dabei steht und er dann genau wieder das Gleiche macht, dass er die ganze Zeit versucht, irgendwie so sein Gesicht zu verdecken, damit der Typ ihn nicht richtig, keinen richtigen Blick auf ihn kriegt und der ihn ja auch die ganze Zeit immer fragt, oh, irgendwo erkennen wir uns doch, sind wir uns schon mal begegnet.
Waren Sie, kommen Sie von da und da?
Genau. Hey,
waren Sie mal da und da? Auch die Szene, das ist mir jetzt eben beim drüber nachdenken, auch die fand ich richtig gut, wie er da, also wie er geholt wird, dann läuft er dahin, dann sieht er den Typen, erkennt den natürlich sofort, dann geht er rein, dann redet, dann dreht sich das so ein bisschen, dann kommt der rein und auch die, wie die dann so umeinander rumschleichen und auch da wieder, man fiebert mit dem Mörder mit.
Ja.
Ganz, nee, eigentlich möchte man nicht mit dem Mörder mit und trotzdem schafft er es, dass man zumindest in der Situation irgendwie für ihn hält. Fand ich auch super geil.
Und die letzte, die ich da auch noch in diesem quasi Kontext nennen würde, ist die Zeugenbefragung von Phyllis in der Versicherung, wo ja der Oberboss schon irgendwie was riecht oder zumindest das Geld nicht zahlen will und da sie dann irgendwie vorlädt und sie dann irgendwie ausquetschen will und sie da halt wieder so komplett souverän ist und ihn einfach abblitzen lässt und da ihre betroffene Witwen-Nummer durchzieht. Das ist
total krass.
Ja, und da ja auch noch hier unser Ermittler, wie heißt er nochmal gleich? Kies, genau, der da ja noch auf ihrer Seite ist und meint, sie haben hier keinen Fall. Und dann erst später auf den Riecher kommt, dass hier irgendwas nicht stimmt. Hm. Ja, da würde ich dann nämlich auch übergehen zur Frage, worum geht's wirklich? Also klar, es geht um diesen Zynismus und Gier auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, das hatten wir auch schon, ganz viel um Erotik und immer halt in diesem Hays-kodifizierten Darstellung. Also sie durften halt keinen Sex zeigen. Deswegen zeigen sie uns beispielsweise diese typische Wiederanziehszene von Phyllis und Neff, nachdem sie offensichtlich Sex hatten. Also sie sehen noch nicht mal, wie die sich wieder anziehen, sondern wir sehen nur, wie sie so ein bisschen an ihren Kleidungen rumzupfen nach dem Schnitt. Und damit war für das damalige Publikum vollkommen klar, dass die beiden jetzt gerade Sex hatten. Und das wird dann auch nochmal aufgegriffen.
Siehst du mal, das habe ich nicht gerafft.
Ja, siehst du. Das sind halt so ganz dezente Hinweise, mit denen die sich damals abhelfen mussten, weil sie es halt nicht zeigen durften. Ich sehe sowas, weil ich halt auch schon echt viele Filme aus der Ära gesehen habe und mir macht das halt immer unglaublich viel Spaß. Genauso wie dann eben der Mord ist eigentlich auch eine Kodifizierung von Sex und dass hier Sex tödlich ist. Also sie sich halt buchstäblich eben mit ihren Waffen penetrieren und dann halt ja auch so in die Arme fallen am Ende und beide so gegenseitig umbringen. Aber das Schönste ist dann, dass ja da auch noch wieder in so einem typischen Billy Wilder suffisanten Humor eben auch so eine Homoerotik drinne steckt. Dadurch, dass halt Neff und Keith ja total enge Freunde sind und auch total gut zusammenarbeiten. Keith will ja auch gerne, dass Neff in seine Abteilung wechselt, wobei das auch die mieseste Beförderungsangebot ist, was ich je gehört habe. Also, komm, arbeite für mich.
Du kriegst mal weniger Geld, genau. Und du kannst was Cooles machen. Ja. Alter, nee, gib mir mehr Geld, dann komme ich vielleicht. Also.
Ja, das war schon. Aber also, das hier, das erotische Symbol ist hier natürlich mehr das Phallus-Symbol, dass Keith immer so riesige Zigarren raucht und nie Feuer findet und dann immer Walter ihm die anzündet, was ja dann...
Können wir bitte über diese Streichhölzer sprechen? Was war das denn?
Das war früher noch keine Sicherheitsstreichhölzer. Da konnte man Streichhölzer überall anzünden und die haben sie nur irgendwann tatsächlich weil die halt so gefährlich waren, weil die sich so leicht immer selbst entzündet haben, haben die ersetzt durch diese Sicherheitsstreichhölzer, die wir heute haben. Du brauchtest nur eine scharfe Kante, über die musstest du die drüber ziehen und das kann halt auch ein Fingernagel sein und dann hast du schon das Schwefel entfacht.
Ach, siehst du, ja, er sagt ja dann auch irgendwann mal so, ja, nee, ich hab ja keine, die explodieren mir immer in der Tasche.
Genau, das war halt echt ein Risiko. Ne?
Es sah super elegant aus, wie er das gemacht hat. Das
ich hatte tatsächlich mal
mega guter Move.
So aus so einem Zaubererkasten oder so hatte ich tatsächlich mal so ein Päckchen. Also es ist schon auch, macht was her, wenn du einfach irgendwo hingehst und die irgendwo anstreichst. So.
Aber jetzt weiß ich, ich war in der 8. oder 9. Klasse in so einem Sprachkurs in England, wie wahrscheinlich irgendwie die Hälfte unserer Generation, für 2 Wochen in irgendwo in Südengland an der Küste. Und da konnte man solche Dinge auch kaufen, die man überall anreißen konnte. Ich weiß noch, da standen wir irgendwie mal an irgendeiner Bushaltestelle, haben auf den Bus gewartet und haben halt so ein ganzes Päckchen abgebrannt, weil wir es so cool fanden, einfach an dieser Bushaltestelle so entlang zu schnicken. Und dann ging das halt los. Und dann konntest du natürlich auch so Tricks machen, dass die so aufstellst und dann so wegschnickst und dann entzünden die sich und fliegen noch weg und so. Ja, jetzt haben wir uns abgelenkt. Ich habe mich abgelenkt.
Alles gut. Ich wollte das auch nur noch zum Abschluss bringen, dass ja das diese Symbolik dann am Ende umgedreht wird, wenn dann eben Walter da zu Tode verletzt in den Armen von Keith liegt und dann Walter der ist, der die Zigarette rausholt und diesmal Keith ihm eben Feuer gibt und also die Phallus-Symbolik wird umgedreht und dann ja es tatsächlich dann auch noch verbalisiert wird, dass dann sagt Walter zu ihm, du konntest nicht herausfinden, wer der Typ war, den du gesucht hast, denn du warst zu nah dran, er stand direkt dir gegenüber oder gegenüber deines Schreibtisches. Und Keith dann auch noch so näher als das, Walter. Und dann die letzten Worte des Films sind ja dann tatsächlich von Neff, ich liebe dich auch. Das ist doch schon schön. So. Also ich glaube nicht, dass hier tatsächlich eine homosexuelle Beziehung uns gezeigt wird, sondern das ist auch wieder so, einerseits macht hier halt Wilder so diesen Kontrast auf zwischen dieser verdorbenen Liebe zwischen Mann und Frau gegenüber der ehrlichen Liebe zwischen Mann und Mann und auf der anderen Seite ist es aber wieder so von seinem spöttischen Humor, den er ja immer hat, auch im nächsten Film werden wir den wieder sehen, so durchzogen, dass er einfach, ich glaube, der hat einfach eine diebische Freude, solche Symboliken da reinzubauen, um der Zensurbehörde eins auszuwischen. Und ja, ich mag sowas total gerne. Ich stehe da drauf.
Ja, ist wirklich gut.
Ich habe noch einen Punkt, und zwar nochmal eben zurück über die Frauenrolle. Ich hatte ja vorhin gesagt, das ist so, man kann das durchaus kritisch sehen, so diesen Trope, der hier verfestigt wird. Aber andererseits ist es halt auch eine sehr, für die damalige Zeit sehr moderne Frauenrolle wieder gewesen. Ich habe einen Text gelesen, eine Zusammenfassung von Sylvia Harveys Women's Place, The Absent Family of Film Noir, der sagte, dass so die klassische Erzählung in den allermeisten Genres ist, dass am Ende vor allem die Frau in einer Kleinfamilie landet. Also natürlich ganz klassisch die Rom-Com, die darauf abzielt, dass du am Ende irgendwie ein Pärchen hast, die dann happily ever after leben werden, Kinder kriegen, Haus und so weiter und so fort. Und aber auch so zum Beispiel im Western ist das immer wieder so ein wiederkehrendes, so der Prärieheld, der dann doch aber irgendwann ins traute Heim einkehren muss, um dort quasi zivilisiert zu werden. Oder im Actionfilm hast du diesen Trope ja auch, so dass da irgendwie die Frau mit der Familie wartet, zu der der Actionheld zurückkehren will. Und das ist halt so wieder so eigentümlich für den Film Noir, dass hier Familie eben nicht irgendwie als was Heiles dargestellt werden, sondern dass hier immer so dieses klassische Familienbild aufgebrochen wird, dass du eben hier Phyllis, die offensichtlich ja die Krankenschwester war, die da die sterbende Frau von ihrem reichen Mann gepflegt hat, es dann ja auch so angedeutet wird, dass sie die womöglich sogar umgebracht hat, um dann selbst die neue Frau zu werden. Und die dann hier wieder die nächste Familie aufbricht, so dass sie halt so dieses, die klassische Kleinfamilie eben so moralisch in Frage gestellt wird. Das ist nicht mehr so der sichere Hafen, die er klassisch im Film, im Mainstream-Kino immer war. Und da, das fand ich nämlich auch noch spannend, diese Erzählung kam dadurch zustande, dass du ja einfach wieder durch die Situation des Zweiten Weltkrieges, dass du ja einfach sehr, sehr viele Frauen hattest, deren Männer nach Europa und Asien eingezogen wurden, um dort im Krieg zu kämpfen, und die Frauen jetzt eben alleine in Amerika zurückblieben und da den Laden schmissen und dadurch halt sich so viel selbstständiger wurden und viel weniger in diese klassische Hausfrauenrolle zurückgedrängt waren, sondern anfingen halt berufstätig zu sein und so, ja, einfach einen viel von Männern unabhängigeren Lebensstil zu pflegen. Und dass das halt so etwas ist, so eine gesellschaftliche Entwicklung, die einerseits in diesen dominanten Femme Fatales zum Ausdruck kommt und in dem anderen eben, dass diese klassische Familienbild im Film Noir so auseinanderfällt. Ja, das war einfach dieser Text, den fand ich sehr, sehr spannend, den wollte ich euch nicht vorenthalten.
Ja, vielen Dank.
Hast du sonst noch was?
Im Namen der Hörer.
Inhaltlich zu diesem Film zu sagen.
Nee, nichts, was es nicht schon, was wir schon gesagt hätten, was es dann nochmal mit anderen Worten oder zusammenfassend sagen würde. Ich fand ihn sehr schlüssig, ich fand ihn gut erzählt. Er hat mir trotz eines Noirs viel Spaß gemacht. Also, Spaß klingt immer so ein bisschen zynisch, aber
er war ja auch zynisch, von daher passt das ja.
Ja, genau. Ja. Also gerne mehr solche Filme in unserem Noir Aufarbeitungs-Workshop, wie auch immer man das nennt.
Sehr schön. Ich habe noch so ein paar, ich kehre uns noch mal raus mit so ein paar Fakten. Also ein Nitpick habe ich noch, oder nicht so, eher so eine Kuriosität immer, wenn ich sehe, wo die Leute überall geraucht haben früher, nämlich zum Beispiel hier im Supermarkt. Das kannst du dir auch nicht mehr vorstellen, dass du in einen Rewe gehst und da laufen die Leute erstmal qualmend durch den Supermarkt.
Ja, krass. Gab's das? Also da kann ich mich nicht mehr dran erinnern.
Nee, zu unserer Zeit gab es das schon nicht mehr, aber ich kann mir vorstellen, noch früher gab es das auf jeden Fall. Also ich weiß halt, als ich anfing zu studieren, durftest du zum Beispiel in der Uni überall außer im Hörsaal rauchen. So, das heißt, du durftest bis vor den Hörsaal gehen, dort erst deine Kippe ausdrucken und dann musstest du erst aufhören.
Wenn du nicht der Erste warst, der rausgestürzt ist, sondern dir irgendwie Zeit gelassen, weil du noch mit jemandem gequatscht hast oder sonst irgendwas, dann bist du rausgekommen und einfach in so eine blaue Wand
gelaufen. Ja, genau. Aber das wurde dann so im Laufe des Studiums immer weiter zurückgedrängt. Das war dann erstmal bei uns zumindest irgendwie erst in der Cafeteria nicht mehr erlaubt. Dann gab es irgendwie Raucherbereiche in dem Gebäude und schließlich durfte man irgendwann dann Gott sei Dank gar nicht mehr in den Gebäuden rauchen. Aber war also bis noch in dieses Jahrtausend hinein, dass Rauchen so in Innenräumen so etabliert war. Ja, total.
Ich habe jetzt gelesen in Neuseeland ist das, dass keine Zigaretten, oder Australien, ich weiß nicht mehr, keine Zigaretten mehr an Leute verkauft werden dürfen, die nach 2004 geboren worden sind. Nie mehr. Nie wieder.
Ja.
Und damit ist natürlich, stirbt einfach die Generation der Leute, die Zigaretten kaufen können und rauchen können, stirbt halt einfach aus. Mhm. Und damit hat sich das Thema Rauchen erledigt für das Land.
Ja.
Was ich echt beeindruckend finde.
Ja. Also da müsste ich jetzt nochmal nachdenken, so auch so unter Freiheitsaspekten, weil also klar, ich find's gut, wenn Leute nicht anfangen zu rauchen. Andererseits ich sehe es auch immer so ein bisschen kritisch, wenn man Leuten zu strenge Vorgaben macht, dass sie quasi alles tun müssen, um gesund zu bleiben. So, weil wo hörst du auf? Dann könnte man auch sagen, wir sollten keinen Alkohol mehr trinken. Und das hatten wir schon mal in der Prohibition und das war ja auch nicht so geil. Also von daher.
Nicht schnell Auto fahren und nicht zu viel Zucker.
Genau,
nicht zu,
das halt irgendwie so ein bisschen
fett werden und so.
Ja. Also Rauchen ist natürlich richtig scheiße und das Sterberisiko ist sehr, sehr hoch. Aber es ist halt so, ich finde, man muss auch ein bisschen ein Recht auf Risiko haben und quasi nicht immer nur vernünftig handeln. So, von daher, ich will gar nicht sagen, dass das eine schlechte Idee ist, nur da müsste ich noch mal länger drüber nachdenken, um jetzt gleich zu sagen, ja, super.
Ja, auch manche nutzen ja Zigaretten auch, um irgendwas zu kompensieren oder so. Und wenn du das dann eben nicht hast, dann musst du vielleicht irgendwas Dramatischeres oder Größeres oder Gefährlicheres machen, um irgendwie mit was fertig zu werden oder mit was umgehen zu können. Von daher, für manche Leute ist vielleicht auch Rauchen genau das, was sie dann brauchen, auch wenn es für sie schädlich ist. Ich finde es nur nicht gut, solange man beim Rauchen seine Umgebung gefährden kann. Mhm. Und das ist natürlich insbesondere in Haushalten mit kleinen Kindern ein gewisses Risiko, weil da kann halt keiner reingehen ständig und prüfen. Also ich kann mich an meine Zivi-Zeit erinnern, du wusstest genau, welche Eltern zu Hause rauchen, weil also du musstest den Kindern nicht mal nahe kommen. Und du hast es aus allen Poren rochen die halt nach Rauch.
Ja. Ach ja. Dann lass uns doch mal zu den Preisen und Bestenlisten übergehen. Die Library of Congress in den USA wählte ihn als einer der, nee, nicht als, das war der nächste Film, den wir besprechen, aber 1992 wählte sie ihn als kulturell, historisch oder ästhetisch bedeutsam und er steht seither im National Film Registry. 1998 wurde er auch vom American Film Institute ausgezeichnet. Da landete er auf Platz 38 der 100 besten amerikanischen Filme des vergangenen Jahrhunderts. Und 2007 bei dem Jubiläum landete er dann sogar auf Platz 29. Außerdem ist er in den AFI-Listen 100 Years, 100 Thrills auf Platz 24, 100 Years, 100 Passions auf Platz 84. Und bei 100 Years and 100 Heroes and Villains landete Phyllis Dietrichson auf Platz 8. Die Writers Guild of America stufte das Drehbuch als das 26. Beste aller Zeiten ein und landete bei der BBC-Liste The 100 Great American Films auf Platz 35. Aber hier die meines Erachtens größte Auszeichnung kommt von Alfred Hitchcock. Der schickte nämlich Billy Wilder ein Telegramm, nachdem er Double Indemnity gesehen hatte. Und da muss ich noch vorher sagen, der Marketing-Slogan von Double Indemnity war die zwei wichtigsten Worte in der Filmindustrie seit Broken Blossoms. Broken Blossoms war ja so ein berühmter Stummfilm, erfolgreicher Stummfilm. Wie gesagt, Hitchcock, damals schon etabliert, hatte schon für Rebecca, er nicht selbst, aber Rebecca hatte den Oscar für den besten Film bekommen. Also der war schon eine große Nummer in Hollywood mittlerweile und Wilder war noch echt blutjung zu dem Zeitpunkt. Und Alfred Hitchcock schickt ihm daraufhin ein Telegramm, als er den Film gesehen hatte. Seit Double Indemnity sind die zwei wichtigsten Worte Hollywoods Billy Wilder.
Wow. Wow.
Das mal kein Kompliment ist, nicht?
Sehr cool. Ja. Ja.
Stefan, wir haben noch eine Aufgabe, nämlich auf einer Skala von 1 bis 100 Punkten. Wie viel geben wir diesem Film?
Bei den anderen Folgen sagst du immer, wenn du willst. Nee, genau, ich muss jetzt.
Nee.
Ja.
Nein. Du hast vorhin schon im Vorgespräch gesagt, du hast dir die Punkte schon aufgeschrieben. Deswegen war ich nicht davon ausgegangen, dass das noch zur Debatte steht. Aber möchtest du? Du musst nicht.
Es gehört ja bei uns auch zum Konzept. Und ich finde das ja gut, dass man am Schluss irgendwie nochmal drüber nachdenkt. Ja. Und so, okay, wenn ich das jetzt alles, was wir plus minus geteilt, alles mal höre und ja, ich habe mir 75 aufgeschrieben. Ich glaube, ich würde sogar bis 79 hochgehen.
Sehr schön.
Also knapp unter den 80. Das ist schon, also für einen Film von 1944, der hat mich echt richtig begeistert.
Ja, das ist doch toll. Ich gehe sogar noch höher, weil die Begeisterung teile ich. Ich habe ja hier viel geschwärmt, weil es ist einfach so gut inszeniert, so gut in seiner Ausführung, einfach nahezu perfekt. Vielleicht entdecken wir die Perfektion auf der Reise durch den Film Noir noch. Ich habe da was im Gefühl, dass wir da demnächst einen Film besprechen, wo ich sagen würde, oh wow, der hat mich sogar noch ein Stückchen mehr umgehauen. Aber ich gehe hier bis hoch auf die 90 Punkte doch tatsächlich.
Wow.
Da gibt's nicht mehr viel bis nach oben, sag ich mal. Aber ein bisschen ist noch da.
Bisschen Luft ist noch. Ja, nee, wir haben ja über nichts geschimpft, richtig,
ja,
oder?
Ja, genau.
Ich habe eine Sache, die habe ich vorhin überlesen. Dieses schnelle ineinander verlieben, das irritiert mich weiterhin.
Ja, okay.
Also dieses, es taucht auf und bam, verliebt. Kann natürlich jetzt an Haysco, du hast es ja eben noch ein bisschen ausgeführt, kann natürlich auch daran liegen, dass man da eben nicht so diese Nuancen einfach zeigen kann, wie man sie heute zeigt und noch ein bisschen umeinander rumtänzeln. Aber ja, mein Gott, also es ist jetzt nicht so das Schlimmes.
Ja, ich glaube, es hat auch was mit so ökonomischem Schreiben zu tun. Weißt du, der wollte halt keinen Zack Snyder, ich mach 4 Stunden Justice League Cut, sondern der wollte halt einen Film machen, der 90 Minuten lang ist. Und dann erzählst du die Geschichte, wie die sich verlieben, halt ein bisschen kürzer und verlässt dich drauf, dass die Leute eh schon genug Liebesfilme gesehen haben, um zu wissen, wie sowas funktioniert. So würde ich das immer einstufen. Aber natürlich kann man sagen, das war verkürzt dargestellt. Das könnte man als Kritikpunkt ansehen.
Ja. Ja, auch so dieses sofortige Verfallen, das war ja auch beim letzten Mal schon so.
Ja.
Wo ich sag so, naja, gut.
Ja, ja, hast du schon recht. Ja. So, aber sag uns nochmal, wo man dich hören kann, damit die Leute gleich rüberschalten.
Ja, beim Sneakpot, bei den zwei Papas und beim Cocktail-Podcast.
Sehr schön. Ich danke dir, dass du hier warst.
Sehr gerne, das hat viel Spaß gemacht.
Wir reden gleich weiter, sage ich jetzt schon mal. Und das hört ihr aber später. Ihr hört die Folgen jetzt hier immer mit ein bisschen Abstand. Ja, von daher danke ich auch allen Leuten da draußen, dass sie bis hierhin zugehört haben. Tschüss.
Bis zur nächsten Folge. Tschüss.